Noch ein Wunder. Das ist die Überschrift heute Morgen über die Predigt, das Thema, das mir in den Sinn gekommen ist. Und als erstes mal die Frage, glaubst du eigentlich an Wunder? Glaubst du so wirklich an Wunder? Die meisten werden wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, na klar, natürlich. Manch einer vielleicht, ja, weiß ich nicht. Und vielleicht manche werden auch zu Recht fragen, naja, wie definierst du das denn, Wunder? Stimmt, genau darum soll es heute gehen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, speziell in meinem Glaubensleben, in der ich dachte, so sichtbare Wunder, so spontan körperliche Heilungen oder andere Wunder geschehen, seien das untrügliche Zeichen für Gottes Gegenwart und den richtigen Glauben. Ich dachte, wenn das nicht passiert, wenn wir diese Wunder nicht erleben, dann machen wir irgendwas falsch. Oder dann mache ich irgendwas falsch. Diesen Glaubenssatz hatte ich und ich dachte, ja, so ist das und so muss das sein. Und mit diesem Glaubenssatz in meinem Leben bin ich irgendwann ziemlich auf die Nase gefallen. Weil ich irgendwann gemerkt habe und mir eingestehen musste, irgendwas passt da dran nicht. Irgendetwas passt da dran nicht. Entweder mache ich alles falsch in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, oder das, was ich gedacht habe, was dieser Glaubenssatz ist, oder da stimmt irgendwas nicht dran. Oder vielleicht das Dritte, definiere doch mal, was ist denn ein Wunder? Und darum soll es heute gehen, ein Nachdenken über Wunder, denn ich glaube, ein Wunder haben wir heute Morgen miterlebt, die Taufe. Jetzt nicht speziell, Svenja, dass du dich hast taufen lassen oder das, was hier passiert ist in dem Wasser, sondern das, wie Hartmut das gerade schon gesagt hat, wofür diese Taufe steht. Dass Gott, dass Jesus dich, Svenja, berührt hat, dass er in dein Leben gekommen ist und etwas bei dir angestoßen hat. Generell, dass Gott etwas tut oder so etwas tut und Menschen bewegt. Anhaltspunkt für das Nachdenken heute Morgen soll eine Erzählung sein über ein Wunder, das Jesus vollbracht hat. Eine Heilung, eine Spontanheilung eines Gelebten, wie es im Markus-Evangelium beschrieben wird. Eine sehr bekannte Geschichte. Jesus, ist interessant, ist mir erst aufgefallen, als ich die Tage das nochmal gelesen habe. Da heißt es, Jesus ist wieder zu Hause in Kapernaum. So schreibt es Markus im zweiten Kapitel. Und die Menschen hören, Jesus ist wieder da und strömen sofort zu ihm. Kommen sofort hin. Ganz viele Menschen. Und Markus schreibt das so, dass Jesus dann da in einem Haus ist oder in seinem Haus, das ist interessant. Und die Menschen kommen und wollen ihm zuhören. Und das Haus platzt aus allen Nähten, vor den Türen, vor den Fenstern standen die Leute, alles voll. Und dann wird ein Gelähmter hergebracht. Vier Freunde bringen einen gelähmten Mann herbei und was ist? Alles voll. Kein Durchkommen. Der Weg zu Jesus geht nicht. Ist kein Platz. Alles voll. Kann man natürlich auch irgendwie denken, Jesus, nicht so ganz gut mitgedacht. Schlechte Kommunikation, vielleicht ja der falsche Ort dafür. Du wusstest doch, was passiert. Aber gut, so ist es nun mal. Der Gelähmte kommt, das Haus ist voll, die kommen nicht hin. Was machen sie? Die meisten von euch werden die Erzählung kennen. Sie suchen einen anderen kreativen Weg. Gehen übers Dach und bringen den Gelähmten zu Jesus. Und Jesus tut etwas. Was tut er? Der Gelähmte, also stellen wir uns mal vor, ne, das Dach ist auf, der Gelähmte kommt runter. Was sagt Jesus in dem Moment? Sagt er, nimm deine Matte und geh? Nee. Interessant. Komisch. Kommen wir gleich noch drauf. Es ist eine Wundererzählung und eine Erzählung, wie Jesus da im Haus ist und die Menschen stehen da. Und direkt so im ersten Teil, den zweiten Teil, da kommen wir gleich noch drauf, habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Denn Im Prinzip ist die Erzählung, sind die Menschen, die da bei Jesus sind und die hören wollen, könnten wir fast vergleichen mit einer Gemeinde. Menschen, die zu Jesus kommen, die mit ihm reden, mit ihm unterwegs sind. Und was machen diese Menschen? Sie stehen da, sie wollen ihn hören, sie wollen mit ihm in Kontakt kommen, ist ja völlig klar. Aber völlig unbewusst sind diese Menschen so zu dem, der draußen steht. Wie fühlt sich das an, wenn ich rede und so hier vor euch stehe? Bisschen komisch, oder? Also ich fühle mich ein bisschen dämlich, aber ich wollte es mal ausprobieren, weil so stehen die Menschen da. Sie gucken zu Jesus und sie versperren unbewusst den Weg von dem, der Not hat, hin zu Jesus. Die Menschen, die sich um Jesus versammeln, in dem Fall die Gemeinde in dieser Erzählung, sie steht zwischen Jesus und der Not. Sie stehen zwischen dem, der unbedingt zu Jesus möchte und muss, der seine Hilfe braucht. Und völlig unbewusst stehen sie ihm gegenüber so. Wenden ihm den Rücken zu. Sehen ihn nicht, hören ihn nicht, weil sie wollen ja Jesus hören. Verstehe ich total. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich mich nochmal neu mit dieser Geschichte beschäftigt habe. Gemeinde, die zwischen Jesus und der Not steht. Erschreckend. Das war mir gar nicht bewusst, dass diese Erzählung das beinhaltet, dass Menschen zwischen Jesus und der Not stehen und das gar nicht merken. Das ist ihnen gar nicht bewusst, weil sie wollen ja nur Jesus hören. Und in dem Fall muss man natürlich auch wieder fragen, ja, definier doch mal Not. Also, ist ja klar, da ist ein Gelähmter. Wenn jetzt hier jemand kommen würde und krank ist und sagt, hey, ich will, dass ihr für mich betet, da ist doch Platz, da ist doch immer ein offenes Ohr, ein offenes Auge, überhaupt gar keine Frage. Ja, absolut. Heute gucken wir ja auch bewusster drauf, den Menschen damals in dem Moment, in dieser Erzählung, war das ja gar nicht bewusst. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem, was Jesus zu dem Gelähmten sagte. Was ist denn eigentlich die Not? Was ist denn die Not, wie sie uns hier in dieser Erzählung begegnet? Er sagt ja nicht sofort, hey, du bist geheilt, alles gut, du kannst wieder laufen. Was sagt er als erstes? Deine Sünden sind dir vergeben. Stellt euch das mal vor. Der kommt da durch die Decke runter, ist gelähmt, ist völlig klar, er ist krank, er braucht Hilfe. Und Jesus sagt erstmal, also es steht da, er sieht ihren Glauben und sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Interessante Reaktion, oder? Interessante Reaktion. Jesus reagiert gar nicht auf die offensichtliche Not, die dieser Gelähmte hat, sondern geht erstmal auf was ganz anderes ein und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann nimmt diese Erzählung erst so richtig Fahrt auf, denn das ist so quasi der Stein des Anstoßes, der diese Erzählung weiterbringt, denn das löst erstmal Reaktionen aus. Das löst Widerstand aus. Menschen, die da waren, die in dieser Menge stehen und mit dem Rücken nach draußen, reagieren erstmal ganz, ganz geschockt und sagen, wie kannst du nur? Was bildest du dir ein? So steht das in einer Übersetzung in der Neuen Genfer. Das finde ich so schön. Was bildet der sich ein, Sünden zu vergeben? Vielleicht dachten sie auch, Mensch, der will doch was ganz anderes, der da liegt. Was soll das denn? Was bildet der sich ein? Sünden zu vergeben, das kann nur Gott. Schön, ne? Sie sind so kurz davor, es zu verstehen. Aber sie verstehen es noch nicht. Und sie entrüsten sich und sagen, was bildet der sich denn bloß ein? Das bringt diese Geschichte nochmal so richtig in Fahrt und reagieren darauf. Sie schließen den, der Not hat, aus und empören sich dann auch noch, dass jemand anderes kreative Wege findet, um zu Jesus zu kommen. Und dann reagiert er und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er reagiert auf die eigentliche Not dieses Menschen. Gar nicht das Offensichtliche, gar nicht das Oberflächliche, diese Krankheit, sondern auf die eigentliche Not. Jesus bringt mit diesem Satz den Menschen, der da vor ihm liegt, in Kontakt mit seinem Schöpfer. Er bringt diesen Menschen, der da liegt, vor ihm, gelähmt in diesem Haus, bringt er durch diesen Satz in Kontakt mit seinem Schöpfer, in Begegnung mit Gott und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Du kannst Gott begegnen. Du bist befreit davon. Und da sitzen tatsächlich Menschen und sagen, was bildet der sich ein? Was bildet der sich ein? Was tut der da? Und dann reagiert Jesus ganz schön. Denn Jesus hat erkannt, was sie gedacht haben, was sie sagen wollten. Und dann sagt er einen ganz schönen Satz, spricht die Menschen, denen das so geht, die Schriftgelehrten in diesem Fall heißt es an und sagt, warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Man könnte auch übersetzen mit in eurem Herzen. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Dass ihr denkt, was bildet der sich ein, hier Sünden zu vergeben? In Kontakt zu bringen mit Gott, den, der da liegt. Was bildet der sich ein? Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Und dann kommt das offensichtliche Wunder. Dann sagt er, was ist denn größer? Die Sünden zu vergeben oder dass er wieder laufen kann? Und dann sagt er zu ihm, nimm deine Matte und geh. Und er steht auf. Und sie sehen es und staunen und sagen, boah, das haben wir noch nie gesehen, sowas. Wahnsinn. Ich wünsche mir, dass wir heute aus dieser Erzählung etwas lernen. Dass wir als Gemeinde, dass ich persönlich aus dieser Erzählung etwas lerne. Und zwar bewusst zu machen, wie meine Haltung eigentlich ist. Gegenüber Jesus, gegenüber Menschen außerhalb der Gemeinde, gegenüber Not, offensichtlicher oder nicht offensichtlicher Not. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die niemals so den Menschen gegenübersteht. Niemals. Denn das fühlt sich komisch an. Ich sehe euch jetzt nicht und ihr könnt mich mir nicht ins Gesicht sehen, das ist merkwürdig. Sondern, dass wir es schaffen, der offensichtlichen Not wirklich zu begegnen. Nein, der nicht so offensichtlichen Not meine ich natürlich, denn es geht um den Kontakt mit Jesus. Es geht um die Verbindung und den Kontakt mit Jesus, den Kontakt mit dem Schöpfer und dort hineinzukommen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte Situationen in meinem Leben, wo ich merkte, ich bin derjenige, der da draußen steht. Ich bin derjenige, der gerne zu Jesus kommen möchte und irgendwie ist alles voll, ist alles verstopft, ich komme nicht rein, ich kriege diese Verbindung nicht. Das, wie ich immer meinen Glauben gelebt habe und wie ich die Verbindung mit Jesus gelebt habe, das funktioniert irgendwie nicht. Oder andere stehen da dem im Weg und es klappt nicht so, wie ich es gewohnt war. Und ich war verzweifelt und stand da und wusste nicht, wie komme ich jetzt zu Jesus? Wie schaffe ich es, das zu überbrücken? Ich komme da nicht durch. Und dann hatte ich Menschen an meiner Seite, zum Glück, die mir geholfen haben, diesen kreativen Weg zu finden, aufs Dach zu steigen und durch das Dach durch zu Jesus zu kommen. Einen anderen Weg, einen kreativen, einen ungewohnten Weg in den Kontakt mit Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das lernen, diese kreativen Wege zu finden und Menschen zu helfen, die da stehen und sagen, ich weiß nicht, ich komme nicht zu Jesus, ich möchte das gerne, vielleicht war ich das auch schon mal, aber irgendwie komme ich da gerade nicht hin und ich möchte das wieder. Oder vielleicht war ich auch noch nie in dem Kontakt, aber hier steht was zwischen mir und Jesus und wie schaffe ich das? Dass wir immer wieder lernen, kreative Wege zu finden, aufs Dach der Hütte zu steigen, das aufzumachen mit aller Arbeit, die da dranhängt und die Menschen zu Jesus zu bringen und ihnen dabei zu helfen. Und liebe Svenja, du hast das so schön gesagt, du möchtest weitergehen mit Jesus auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg. Und du hast in den Gesprächen auch schon erzählt, wie du das im Alltag für dich erlebst, wie Jesus dir in manchen Situationen zur Seite steht und hilft und Unterstützung gibt. Und es ist kein Geheimnis, dass wahrscheinlich auch bei dir mal Situationen und Momente kommen werden, wo du merkst, irgendwie ist das anders. Sonst ging das immer und hat das funktioniert auf dem und dem Weg. Oder ich habe so gebetet, ich habe so die Bibel gelesen und konnte Jesus begegnen. Und du merkst irgendwann vielleicht, Mist, das geht nicht mehr. Irgendwie ist da was anders. Irgendwie hat sich da was verändert. Irgendwas passt nicht mehr. Und ich glaube, da kann diese Erzählung uns Mut machen zu sagen, es gibt viele, viele kreative Wege, diese Begegnung zu schaffen mit Gott. Es gibt verschiedene Arten und Formen zu beten. Gebet ganz neu, ganz anders zu erleben. Bibel lesen mal mit ganz anderen Methoden, mit anderen Blicken, mit einem anderen Fokus in Gemeinschaft oder auch alleine. ganz kreative Formen, Lobpreis zu machen, Lieder zu singen, vor Gott zu kommen, in seine Gegenwart. Das ist nicht nur diese eine, die ich kenne, die ich immer so gemacht habe, die bin ich gewohnt. Irgendwann kommt die an Grenzen. Und das ist, also wenn das passiert, jetzt speziell an dich, Svenja, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Und für alle anderen auch. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist völlig normal. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, ne, wenn man wächst, ist das wie mit Schuhen. Irgendwann sind die zu klein, dann braucht man andere. Und probiert das aus. Und lernt darin zu laufen und zu gehen. Es gibt so viele kreative Wege, so wie diese vier Freunde ihren Freund auf das Dach schleppen, ein Loch buddeln in diesem Dach. Das ist ja so schnell beschrieben, das ist eine Sache, die hat lange gedauert, also das war nicht so ohne. Und haben ihn da durchgelassen. Und selber für das eigene Glaubensleben immer wieder neue Formen und andere Methoden zu finden, das funktioniert auch nicht von jetzt auf gleich. Da muss ich buddeln, da muss ich mir vielleicht auch mal die Hände schmutzig machen und wirklich arbeiten. Aber es geht. Es geht. Zu Jesus zu kommen, auf ganz kreativen Wegen, auf anderen Umwegen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch eine Gemeinde sind, die an der Stelle dann nicht die sind, die sagen, was bildet der sich ein? Was bildet der sich ein, das so zu machen? Wir haben das immer anders gemacht. Nein. Dass wir diesen Gedanken keinen Raum geben in unseren Herzen und sagen, wie kannst du nur den Flügel verschieben? Wie kannst du nur, ach was weiß ich, irgendwie den Gottesdienstablauf umschmeißen? Wie kannst du nur andere Musik machen? Sondern dass wir lernen, mit dieser Kreativität umzugehen. Dass wir lernen, diese verschiedenen Formen schätzen zu lernen und den Weg zu Jesus zu finden, immer wieder neu, immer wieder kreativ. Denn Jesus schaut auch mich persönlich immer wieder an und sagt, warum gibst du solchen Dingen Raum in deinem Herzen? Wenn ich irgendwelche schlechten, negativen Gedanken habe und sagt, lass das. Ich will in deinem Herz sein. Und vielleicht ist das auch noch so, ein letzter Gedanke. Ich hatte den Einstieg mit Wundern. Vielleicht ist es so, dass du auch sehnsüchtig auf dieses Wunder wartest. Vielleicht schon lange. Für irgendwas betest, Gott irgendwas hinlegst und sagst, dieses, das will ich, das, Gott, Mensch. Und es passiert nicht. Zumindest nicht so, wie du es dir vorstellst. Denn was ist eigentlich das größte Wunder? In dieser Erzählung ist das größte Wunder nicht, dass der Mensch wieder laufen kann, sondern dass Jesus zu ihm sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dass Jesus sein Herz sieht und sein Herz verändert, dass dieser Mensch zu Gott kommen kann. Die Verbindung zu seinem Schöpfer. Und nicht, dass er wieder laufen kann. Das kommt dann noch dazu, um zu beweisen, ey, da steckt was hinter. Auch die Sündenvergebung ist echt. Aber das größere Wunder ist, dass Gott Herzen verwandelt. Dass er, Svenja, dein Herz berührt hat und da etwas getan hat, in deinem Leben etwas verändert hat. Das ist das große Wunder. Und das kann ich nicht sehen. Das kann ich nicht machen. Das ist keine Spontanheilung, sondern das ist etwas, das läuft vielleicht immer wieder konstant mit. Und vielleicht, das war ein Gedanke, der kam mir heute Morgen tatsächlich noch, vielleicht ist das Wunder, auf das du wartest, eher so, dass Jesus durch die Situation, die du erlebst, dein Herz verändern will. Und dadurch das Wunder möglich wird, dadurch Veränderung passiert, dass er durch die Situation, in der du bist, dein Herz verändern möchte, nicht deine Umstände, sondern dich. Und dein Herz berühren möchte, das ist eigentlich das große Wunder. Und nicht, dass sich das drumherum verändert. Denn das große Wunder ist, dass Gott die Herzen verwandelt und Vergebung zuspricht. Denn diese Vergebung kann uns in echte Freiheit führen. Denn Jesus möchte aufbrechen, was versteinert ist und aufweichen, was verhärtet ist. Und er sagt, im 2. Korinther heißt es so schön, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und etwas Neues hat begonnen. Dafür ist die Taufe das Symbol. Etwas Altes ist vorbei, etwas Neues hat begonnen. Und dieses Neue, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist immer wieder, kommt immer wieder neu. Dass er dein Herz berühren will und dadurch Wunder bewirkt in dieser Welt. Amen.